Liebe Schwestern und Brüder, Teersegenkonferenz in Essen, sie ist unser aller Mutter. Die Teersegenkonferenz ist die Mutter der Glaubenskonferenzen in der Bundesrepublik und wir danken für alle Anstöße, die ausgegangen sind. Inzwischen ist das kleine Kindlein bei uns in Württemberg recht munter und flügge geworden. Wir freuen uns, dass wir morgen an 8 Stellen unseres Landes, wir sagen unseres Ländles, Regionalkonferenzen haben können. Es ist nicht wichtig, wie viele dazu kommen, sondern dass Jesus zu Einzelnen redet, der auferstandene Jesus Zugang schafft zu seinem biblischen Wort. Und damit sind wir beim Thema der auferstandene Jesus, Zugang zur Bibel. Wir haben zu Hause in Schorndorf einen prächtigen Jugendkreis. Wenn wir ein Behindertentreffen veranstalten, sind die voll da bei der Vorbereitung. Die entdecken junge Flüchtlinge aus der DDR und bringen ihnen eine Wohnung und Möbel. Wenn die ihre modernen Glaubenslieder singen, dann wackeln die Wände. Und wenn sie Gebetsgemeinschaft haben, dann wünschen wir Eltern, dass das Herz der Väter bekehrt werde zu den Kindern. Aber wenn sie vor der Bibel sitzen, tun sie schwer. Was ist denn damit gemeint, wenn Jesus sagt, so ihr nicht werdet wie die Kinder? Ich kann so schlecht mit Kindern. Was will denn Jesus von mir? Warum waren da in Kana 6 Weinkrüge und die großen Krüge zur Reinigung nicht 5? Hat die Zahl eine Bedeutung? Warum wurde Jesus mit Mördern gekreuzigt? Was ist überhaupt ein Schächer? Wenn sie so uns überfallen mit Fragen, dann merken wir, der Zugang zur Bibel ist schwierig. Der normale Mensch kommt gar nicht in die Bibel hinein. Oder ich denke an die junge Frau, die Zugang in den Glauben an Jesus gesucht hat und gesagt hat, ihr Pfarrer, ihr redet immer von oben herunter, von der Kanzel. Können Sie mir nicht einen Kreis sagen von Menschen so wie ich, mit denen zusammen ich die Bibel lesen kann? Und ich nannte ihren Hauskreis und sie war glücklich darüber. Aber eines Tages kam sie und sagte, ich bin doch froh, dass es noch Gottesdienste gibt, bei denen sie Pfarrer von der Kanzel predigen und sich bemühen, die Bibel auszulegen. Im Hauskreis, da reden wir über x Probleme und ich habe dauernd den Eindruck, dass wir überhaupt nicht zur Bibel kommen. Kennen Sie die Not der lieben, frommen Menschen, die die Bibel lieb haben wollen und keinen Zugang finden. Keinen Zugang zur Bibel. Die frommen Pharisäer zur Zeit Jesu, die sagen, Jesus, in der Bibel steht doch was über Ehescheidung, man darf sich scheiden. Und Jesus sagt, oh ihr armen Burschen, von Anfang an war es anders gedacht. Der, der den Menschen geschaffen hat, schuf ihn als Mann und als Frau, als seine Freude. Und darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und an seinem Weib hangen und werden die zwei ein Fleisch sein. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist Bibel. Oder da kamen die Sadduzäer und haben gesagt, Jesus, das mit der Auferstehung, das haben doch die Pharisäer erfunden, das steht doch gar nicht in der Schrift. Im Alten Testament. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, die Geschichte von dem Tobias, wie die Frau 7 Männer freier nach hatte, Herr Jesus, wenn es eine Auferstehung gäbe, das gäbe ja die schlimmste Keilerei im Himmel. Jeder würde sagen, Mädchen, endlich sehe ich dich wieder. Und andere würde ihn wegstoßen und sagen, nein, Entschuldigung, es ist meine Frau. Herr Jesus, im Himmel gibt's doch kein Durcheinander. Es kann doch nicht wahr sein. Und Jesus sagt ganz ernst, ihr irret. Ihr wisst weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Gott ist ein Gott der Lebendigen und nicht der Toten. Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ihm leben sie alle. Und wir werden in diesen Tagen das noch hören von dem äthiopischen Schatzminister, wie der die Schriftrolle zu verstehen sucht und kann sie nicht verstehen, die Not der Menschen, die gern die Bibel lieb haben würden und keinen Zugang haben. Und da sagt der Apostel Paulus, knochentrocken, der natürliche Mensch vernimmt nichts. Paulus sagt nicht der gottlose Mensch, nicht der zerfahrene Mensch vernimmt nichts, sondern der normal gebaute Mensch vernimmt nichts. Auch wenn er in einem frommen Elternhaus aufgewachsen ist, wenn er Gott lieben möchte, normal ist, dass die Bibel für uns verschlossen ist. Normal. Die liebe Großmutter Busch hat es uns Jüngeren zum Trost einmal erzählt, wie Johannes Busch als Theologiestudent, der gesegnete Seelsorger Johannes Busch, der auch für die Terstegen-Konferenz so viel bedeutet hat, vor 25 Jahren ist er heimgegangen, wie der als Theologiestudent einmal in der Hülbener Stunde gesessen sei und er hätte so schicke Breechershosen angehabt, wie ihm es damals gehabt habe, und sie sehe ihn noch vor sich, hat die Mutter mit großer Liebe über ihren Sohn gesagt, wie er mit seinen Händen an Breechershosen gerieben hätte, aber trotz allen Reibens sei oben nichts Vernünftiges herausgekommen, sondern nur dürre Moral. Das hat die Großmutter nicht gesagt, um ihren gesegneten Sohn, für den sie gebetet hat, schlecht zu machen, sondern um uns, den Enkeln, klarzumachen, auch ein frommes Elternhaus garantiert nicht, dass die Bibel offen ist. Auch ein Theologiestudium garantiert nicht, dass die Bibel sich öffnet. Der normale Mensch vernimmt nichts. Es ist ihm eine Torheit. Und dann gibt's das Wunder, dass der auferstandene Jesus zu uns kommt und das Brett vom Kopf wegnimmt und die Binde von den Augen und durch das Wort seiner Apostel und Propheten so uns ein Wort zuteilt, wie wenn's nur für mich gesprochen wäre, dass ich eine Schneise entdecke, Zusammenhänge, dass mir das Herz warm wird und ich merke, jetzt redet Jesus mit mir durch sein herrliches biblisches Wort. Als ich junger Pfarrer in Ulm war, hatte ich eine ganz schwierige Klasse im Religionsunterricht. Und einer der ganz Munteren hat mich gleich in den ersten Stunden gefragt, Herr Schäffbuch, haben Sie schon mal Jesus erlebt? Richtig. Und ich habe ihm gesagt, ich erlebe ihn jeden Samstagnachmittag pünktlich, wenn ich bei meiner Predigtvorbereitung sitze. Wir Pfarrer haben da einen Text, wir sprechen nicht aus dem hohlen Bauch. Und es ist eigentlich gar nicht schwierig, da ein paar Seiten zu füllen, ein Aufsätzlein zu schreiben. Aber mir geht es immer wieder so, ich werfe Seite um Seite weg, weil ich merke, das ist nicht das Wort des Herrn. Und dann kann ich bloß beten, Herr Jesus, jetzt rede doch zu mir durch dein Wort, rede. Und dann erlebe ich Samstag um Samstag das Wunder, dass Jesus plötzlich durch ein Wort seiner Apostel und Propheten zu mir so rede, dass ich mit dem Schreibmaschinenschreiben kaum nachkomme, weil er mir zuteilt, dass ich weitergeben kann, wie den Jüngern, als sie die 5 Brote und 2 Fische austeilen durften an 5000. Der auferstandene Jesus öffnet uns die Schrift. Und deshalb gibt es nichts Wichtigeres, wenn wir unsere Bibel in die Hand nehmen, als dass wir beten, so wie dieser Himmelfahrtsliedvers heißt, Jesus, öffne du uns das Verständnis, wie den Jüngern du getan zu lebendiger Erkenntnis, trag die Fackel selbst voran, Licht der Welt, das schon erleuchtet, ach so manche Finsternis, Licht der Welt auch mich erleuchte. Denn im Licht geht man gewiss. Und nun lassen Sie uns den Abschnitt lesen, wie es im Wort Gottes steht. Verlassen Sie sich nie auf Zettel, nicht auf Weltgebetstagsordnung oder sowas, die sind oft auch gekürzt, sondern lesen Sie im Wort Gottes selbst. Lukas 24 ab Vers 36. Da sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Aber sie erschraken und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände, meine Füße, ich selber bin's. Fühlt mich an, seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, das ich habe. Und als das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Und da sie immer noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm vor ein Stück von gebratenem Fisch und Honigseim. Und er nahm's und aß vor ihnen und sprach zu ihnen, das ist's, was ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz des Mose, in den Propheten, in den Psalmen. Und er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen, so ist's geschrieben. Christus musste leiden und auferstehen von Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt werden muss in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, hebt an zu Jerusalem und sei des alles Zeugen. Und jetzt lassen Sie uns ein Vers singen vom Lied 50, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, diesen ersten Vers. Wir wollen zwischen den einzelnen Abschnitten, nach alter Tradition in Essen natürlich drei Abschnitte, immer wieder einen Vers singen. Teile der auferstandene Jesus macht uns die Bibel wichtig. Zweiter Teil, der auferstandene Jesus erweist die Bibel als richtig. Und drittens, der auferstandene Jesus macht uns zum rechten Umgang mit der Bibel tüchtig. Auf Schwäbisch reimt sich alles, weil wir tichtig sagen, nicht? Richtig, wichtig, tichtig. Aber bei Ihnen klingt es ein bisschen anders, trotzdem vielleicht eine Hilfe zu merken. Auferstandene Jesus macht uns die Bibel wichtig. Jetzt würde ich am liebsten mit Ihnen den ganzen Tag über den auferstandenen Jesus reden. Dass Gott uns Jesus als Lebendigen zurückgegeben hat. In einer Welt, in der man sterben muss. Todsicher. Wir alle. Von Adam über die Neandertaler bis hin zu Dr. Bleiberg, dem ein neues Herz eingepfropft hatte. Sie müssen sterben, die Staatsmänner, die wir hätten brauchen können in der verfahrenen Situation unserer Tage. Sie müssen sterben, die Dichter, die uns hätten auf das Schöne und Edle in einer Welt von so viel Schmutz hinweisen können. Gott kann auf alle verzichten. Auf Jesus wollte er nicht verzichten. Den brauche ich und den braucht ihr und den hat er uns zurückgegeben. Es müsste eigentlich jeder todverfallene Mensch begreifen, in der Auferstehung Jesu, das Programm Gottes, auf den kommt's an, der ist wichtig. Aber nun sagt ja heute schon ein 11-jähriger Schüler, das ist technisch unmöglich, dass einer vom Tod zurückkommt. Mit unserer ganzen modernen Wissenschaft haben wir uns solche Scheuklappen aufgesetzt, dass wir die Wirklichkeit Gottes gar nicht mehr erfassen können. Und wir sagen dann so leicht, ja, wir leben in einer modernen Welt, wir haben eben unsere Zweifel. Und da sagt uns die Bibel, ach, nehmt euch nicht zu wichtig mit eurer modernen Welt. Schon vor 1950 Jahren haben es die Jünger nicht geglaubt. Sie haben es nicht für möglich gehalten. Das liegt gar nicht an der modernen Welt, sondern das ist das Wunder ohnegleichen, dass Gott diesen Jesus ins ewige Leben zurückholt. Die Jünger hatten sich nach Ostern geschworen, nach dem Karfreitag, dass sie nie mehr auf etwas hereinfallen. Sie wollten stocknüchtern bleiben. Und eher hielten sie ein Geist, ein Gespenst für denkmöglich, als dass Jesus noch einmal da ist. Und was sagt Jesus? Gut, wenn er es nicht wahrhaben wollte, dass ich da bin, dann lass es eben bleiben, dann gehe ich weiter. Nein, mit einer großen göttlichen Geduld müht er sich um die Zweifelnden. Und wenn wir jeden Bibeltext verstehen, dann an diesem Abschnitt, dass Jesus uns ganz große Geduld und großes Erbarmen mit dem Zweifler geben möchte. Wir sollten doch nie Angst haben über unseren Kindern und Patenkindern, die nicht den Weg mit Jesus mitgehen wollen. Sie seien verloren, sie seien nicht mehr für Jesus zu bekommen. Jesus hat sie viel lieber, als wir sie haben können. So wie er seine Jünger lieb gehabt hat, die er erwählt und berufen hatte, für die er gestorben war, denen zugut er von Gott auferweckt war, er hat sich um sie gemüht, dass die Decke von den Augen weggeht. Ja, Herr Jesus, hast du, der Herr, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, es nötig, dass du den paar Jüngern, die nicht glauben wollen, deine Hände zeigst und deine Füße, deine Wundmale, hast du es denn nötig, dass du auch noch vor ihnen da essen musst? Musst du dich so degradieren? Ach, nicht ich hab's nötig, aber sie haben's nötig. Die armen, verschüchterten, zweifelnden Jünger. Um ihretwillen geht er einen ganz weiten Weg. Er spricht mit ihnen. Er zeigt ihnen seinen gemarterten Leib, den Gott vom Tod herausgeholt hat. Er isst mit ihnen. Weil's unserem Herrn Jesus wichtig ist, dass wir es wissen und erfassen, Jesus, er, mein Heiland, lebt. Aber wenn wir denken sollen, dass Jesus nun darauf zielt, dass die Jünger die Hände ausbreiten und sagen, Herr Jesus, jetzt endlich begreifen wir, du bist wieder da, unser Jesus, mein Jesus, dann lehrt uns dieser karge und nüchterne und klare Bericht in Lukas 24, dass Jesus gar nicht in erster Linie aus ist auf Stunden der Innigkeit, des innigen Umgangs mit ihm, sondern auferstandene Jesus darauf aus, dass wir seine Leute zu Zeugen werden. Es muss gepredigt werden, in meinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern, fangt an in Jerusalem, ihr seid meine Zeugen. So steht das im Vers 47. Es muss gepredigt werden. Ein Zeuge ist einer, der etwas zu sagen hat, der ein bisschen etwas zu berichten hat, noch vor Gericht. Der darf nicht nur sagen, ja, ich war dabei, ja, so ist passiert. Er muss erzählen, was er erlebt hat. Und unser Herr Jesus hat uns nicht zu Marktschreiern berufen, die sagen, hierher, das ist einmalig, das haben sie noch nie gesehen, sondern er will uns zu Zeugen berufen, die von den Aktionen und Gedanken, von den Plänen des ewigen Gottes etwas zu erzählen und zu berichten haben, dass man Gott fürchten kann, dass man Gott lieben kann, dass man Erfahrungen mit Gott machen kann, dass man ihm begegnen kann, wie er wirkt, wie er zu uns steht. Es ist eine Fülle von Wahrheit, die wir als Zeugen weitergeben sollen. Deshalb öffnet Jesus die Schrift. Er öffnete ihnen das Verständnis. Das ist's, was ich zu euch sagte, als ich noch bei euch war. Vers 44 steht das. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist im Gesetz Mose, in Propheten, in den Psalmen, und er öffnete ihnen das Verständnis. Das ungefähr Schrecklichste, was Herbert Demmer und ich erlebt haben bei einem großen christlichen Treffen vor Jahren, war in revolutionären Zeiten, es war schwierig, in der großen Halle sind Gruppen mit roten Fahnen rumgezogen, und wir haben darauf gewartet, dass der Zeuge Jesu, der jetzt sprechen sollte, die Wahrheit Gottes bezeugt aus der Schrift. Aber er hat erzählt von seiner Heimatstadt und hat Zitate von Dichtern gebracht, und dazwischen hinein hat er immer wieder gerufen, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden, das war richtig. Aber Jesus will uns nicht dazu berufen, dass wir einzelne Richtigkeiten hinausposaunen, sondern dass wir aus der Schrift die Fülle biblischer Wahrheit weitergeben. Ein Auto wird nicht danach beurteilt, wie laut die Hupe ist, sondern ob es sicher ist, ob es eine bestimmte Geschwindigkeit einhält, ob der Motor funktioniert. Und ein Zeuge Jesu wird nicht danach beurteilt, ob er einzelne Sätze hinausschreit, sondern wird beurteilt an der Fülle der biblischen Wahrheit, die er erkannt hat und die er fähig ist, weiterzugeben. Ein Zeuge Jesu wird beurteilt nach der Kraft des biblischen Geistes, die sein Zeugnis enthält. Es ist uns ja im Einzelnen nicht berichtet, was Jesus da aus der Schrift geöffnet hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er erzählt hat von Josef, dass Gottes Wohlgefallen nicht damals auf Josef ruhte, als sein Vater ihm den bunten Rock schenkte. Aber dann, als er im Gefängnis war, von den Brüdern vergessen und verkauft, von Potiphar ins Gefängnis geworfen, vom Mundschenk vergessen, aber der Herr war mit ihm. Dort, wo kein Mensch mehr einen Pfennig für ihn gegeben hätte. Dass er ein Mann des Gelingens, des Segens wurde, der Millionen im Vorderen Orient am Leben erhalten konnte. Oder dass Jesus erzählt hat, von dem wie ein Floh gehetzten David, von Saul verfolgt, der doch der Gerettete, der Auserwählte, der Geliebte Gottes war. Oder von Psalm 118, dass das erfüllt ist in Jesus, man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir, die Rechte des Herrn ist erhöht. Über den leidenden, auferstandenen Jesus wird nicht nur in Jesaja 53 etwas gesagt, sondern in der Geschichte des Abraham, den Gott aus dem Vaterland herausführt in ein Land, in dem er keinen Fußbreit Boden hat, wie des Menschensohn, der nicht hatte, da sein Haupt hinlegte. Und über dem doch die Engel in Gottes Welt den Atem anhalten, weil sie merken, hier ist der Mittelpunkt der Geschichte Gottes. Oder in der Geschichte des Volkes Israel, das aufschreit, der Herr hat mein vergessen, so wie Jesus am Kreuz rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und diesem Augapfel Gottes, Israel und dem Herrn Jesus wird bezeugt, kann auch ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und ob sie desselben vergäße, will ich doch dein nicht vergessen. Liebe Brüder und Schwestern, lassen Sie sich vom auferstandenen Jesus hineinführen in die Fülle der Schrift, in Jesus ist die Bibel Alten und Neuen Testaments gebündelt, komprimiert. Der auferstandene Jesus macht uns die Bibel wichtig. Damals gab es ja noch nicht die ganze Bibel, die wir haben, nur das Alte Testament. Und in Israel gab es eine Lehre, 2000 Jahre des Chaos und dann 2000 Jahre mit der Schrift, mit der Tora. Und dann 2000 Jahre mit dem Messias, da brauchen wir dann keine Tora, keine Schrift mehr. Und dann das ewige Leben, die ewige Vollendung. Und Jesus durchstreicht diese fromme Theorie, dass man im Zeitalter des Messias keine Schrift mehr braucht, sondern
Er öffnete ihnen die Schrift, der Auferstandene, der Messias, dass sie es verstanden.
Gott will uns nicht als Marktschreier in die Welt hineinschicken, sondern als Menschen, die in der Bibel gegründet leben, die wissen, wer Gott ist, was er will, wie er zu uns steht, die das zu begründen wissen aus dem, was Gott getan hat. Der Auferstandene Jesus macht uns die Bibel wichtig. Und nun lassen Sie uns Vers 2 singen. Jesus ist kommen, nun springen die Bande. Verstandene Jesus erweist die Bibel, das Alte Testament, als richtig. Ich glaube, da sind wir alle vereint, indem dass uns viele Verheißungen des Alten Testamentes unsagbar teuer sind. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Die Jünger Jesu, wenn man ihnen am Karfreitag oder am Ostermorgen diese Verheißungen gesagt hätte, hätten sich die Ohren zugehalten und es sich verbeten, dass man ihnen so vollmundig solche Worte sagt. Ihnen war der Boden unter den Füßen weggerissen, und zwar der Boden der Schrift, der Verheißungen Gottes. Wenn einer jeder Geliebte Gottes war, dann ihr Meister. Er hatte nach Jesaja 53 für die Übeltäter am Kreuz gebetet. Aber wo war es denn, dass er die Starken zum Raube hatte? Er hatte, wie es in Psalm 31 steht, seinen Geist in die Hände Gottes gegeben. Aber wo war es denn, dass der Herr sein Angesicht über seinem Knecht leuchten lässt? Ins Grab hatte man ihn gelegt, zur Verwesung bestimmt. Der Jesus hatte über seinem Weg ans Kreuz, Psalm 118, jenen Lobgesang Israels ernst genommen. Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Lesen Sie mal Psalm 118. Man kann das Leiden Jesu nicht verstehen, anders als, dass Jesus diesen Psalm in seinem Leiden nachgebetet hat bis zum Kreuz. Aber wo war's denn? Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Tot war er. Der Josef von Arimathea hat sein Grab hergegeben. Aber seitdem Gott diesen Jesus aus dem Grab herausgeholt hat, seitdem Gott sein Angesicht über seinem Knecht leuchten ließ, seitdem es Gott wahrgemacht hat, die Rechte des Herrn ist erhöht, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Psalm 118, ist zum Eckstein geworden, das ist vom Herrn geschehen, ein Wunder vor unseren Augen. Seitdem es wahr wurde, Jesaja 53, er wird die Starken zum Raube haben, weil er für die Übeltäter gebetet hat, gibt es für uns keine dunkle Stunde mehr, in der wir an der Wahrheit der Schrift zweifeln sollten. Natürlich haben wir Hemmungen. Manchmal eine biblische Verheißung zu sagen, neulich wurde ich in ein Haus gerufen, die Polizei kommt und sagt, es ist ganz schwierig, wir haben eben zu den Eltern eines Kindes gesagt, es sei am Leben, wir haben uns getäuscht, das Kind ist von einem Baustellenfahrzeug erdrückt worden, die Eltern dürfen es nicht mal mehr zum Identifizieren sehen. Sie müssen es den Eltern beibringen, dass das Kind tot ist. Eigentlich
verbietet sich doch alles, was in uns menschlich ist, in solch einem Augenblick zu sagen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, spricht der Herr, dein Erbarmer. Am Ostermorgen, da konnte man an der Schrift zweifeln, aber seitdem tragen alle Verheißungen unseres Gottes das Gütezeichen des Auferstandenen. Dass Gott bei uns drinnen ist, selbst wenn das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen, das ist unüberbietbar wahr seit Ostern. Dass man den Herrn auch im Tod anrufen kann und Leib und Seele ihm befehlen, das ist seit Ostern wahr und nicht ein Traum oder eine Ausflucht. Dass Gottes Handeln gekrönt wird dadurch, dass er Menschen die Sünde vergibt, wie es in Psalm 103 steht, das ist wahr und durch das Leiden und Auferstehen Jesu mit der Gütemarke versehen, dass in meinem Namen gepredigt würde, Buße und Vergebung der Sünden. Wer sich Gott befiehlt, kann erleben, dass Gott sein Angesicht leuchten lässt. Es ist wahr, dass Gott zu lieben ist. Es ist wahr, dass man Gott fürchten kann. Es ist wahr, dass mitten im Toben der Völker, Psalm 2, Gott seinen Sohn eingesetzt hat auf seinem heiligen Berg. Liebe Leute, wenn wir eine politische Botschaft haben, in die Ängste unserer Tage hinein, dann hoffentlich die, für die uns unser auferstandener Herr das Blick öffnet, dass im Toben der Völker Gott seinen König eingesetzt hat. Ist überhaupt interessant, in der Taufe Jesu und in der Verklärung Jesu hält ja Gott eine Kurzansprache, der heilige Gott selbst, so kurz wie wir es gar nicht können. Gott zitiert seine Bibel mit drei kurzen Worten. Du bist mein Sohn, Psalm 2. An dir habe ich wohlgefallen, Jesaja 42. Den sollt ihr hören, 5. Mose 18. Gott ist die Bibel so wichtig, dass er sie selbst zitiert. Und noch mehr, der auferstandene Jesus, dem sind nicht Stunden der Innigkeit mit seinen Jüngern wichtig, des Umarmens, sondern dass sie die Schrift begreifen. Er öffnete ihnen die Schrift, das ist von mir geschrieben, damit Leute Jesu wissen, dies Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Jesus erweist, dass die Schrift, die Bibel, richtig ist. Lassen Sie uns Vers 3 singen. Jesus ist kommen, sagt aller Welt enden. Verstanden, Jesus macht uns zum Umgang mit der Schrift tüchtig. Es kann eine Gefahr sein, dass wir die Bibel bloß lesen, daraufhin, ob Gott mir einen Trost gibt. Und wenn wir die Bibel lieb haben, dürfen wir die Bibel gar nie bloß so lesen. Was ist für mich gesagt? Wir haben in Württemberg mit großer Anteilnahme den Fernsehgottesdienst aus dem Weigli-Haus verfolgt. Einmal aus großer Liebe, die wir zu Essen zum Weigli-Haus haben, zu Ulrich Parzani. Aber auch, weil wir im Juli letzten Jahres auch aus der Schondorfer Stadtkirche einen Fernsehgottesdienst hatten. Der Herr Dr. Thumser hat uns eben beide lieb, die Essener und die Schondorfer. Und da war mir es interessant, die Beleuchter kommen ja eine Woche vorher, nicht? Und was die sich für eine Mühe geben, einen Saal richtig auszuleuchten. Und dann gibt es am Samstag die Probe, dass der Prediger da aufs Podest stehen muss. Und dann sagen die Beleuchter nicht, ach,
gehen Sie noch ein bisschen nach links, damit Sie richtig ins Licht kommen, sondern Sie sagen, Beleuchter 7, Scheinwerfer dämpfen, Beleuchter 3, Scheinwerfer auf. Der Prediger muss ins rechte Licht. Und dafür haben die Beleuchter zu sorgen. Die Scheinwerfer müssen so gestellt sein, dass die Botschaft herauskommen kann, dass selbst ein Taubstummer am Fernsehgerät verstehen kann, was gesagt wird. Und lassen Sie mich das als Bild nehmen. Der auferstandene Jesus macht deutlich, also ist erfüllt, was von mir geschrieben ist. Man kann natürlich die Bibel benutzen als Informationsmaterial, was die alten Babylonier und Assyrer getrieben haben. Man kann versuchen, einiges naturwissenschaftlich oder einige Moral draus zu finden. Man kann die Bibel benutzen, wie das viele machen, als Stoff für ellenlange Diskussionsrunden. Aber so ist die Bibel nicht konstruiert. Sondern die Bibel ist gedacht, Altes und Neues Testament wie zwei Scheinwerfergruppen, die eine Aufgabe haben, Jesus im hellen Licht erleuchten zu lassen. Und wenn Sie im Psalm 119 deshalb etwa lesen, tritt ein für deinen Knecht, dann sollen Sie nicht denken, ach ja, Herr Jesus, das wäre schön, wenn du mir, dem Rolf Schäffbuch, der dich der Knecht sein will, auch dein Eintreten schenken würdest, sondern ist's bei Jesus wahr geworden, dass du, Herr, für deinen Knecht eingetreten bist? Ja, es ist wahr. Du bist zu ihm gestanden. Und deshalb die ganze Liebe und Kraft Jesu kann auch mir gelten. Es gilt immer zuerst von Jesus. Was ist über unseren Herrn Jesus gesagt? Die Bibel redet von Jesus. Und wenn wir Jeremia 17 lesen, selig ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist, nicht in erster Linie denken, gilt das mir? Sondern ja, es ist in Jesus wahr geworden. Es ist alles erfüllt, was von mir geschrieben ist. Selig ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt und am Bach gewurzelt. Und deshalb, Herr Jesus, kannst du mich, Dürstenden, kräftigen, weil du am Bach gewurzelt bist. Wir kommen immer in Zweifel hinein, wenn wir es bloß auf uns beziehen und denken, hat der Herr Jesus mir gestern geholfen, hilft er mir. Wenn Sie es auf Jesus beziehen, kennen Sie den schönen Satz im Neuen Testament? Dann sind in ihm alle Gottesverheißungen Ja und Amen. Da ist kein Fragezeichen, ob es vielleicht bei mir eintrifft, sondern das ist die Wahrheit. Wir müssen wieder lernen, die Bibel zu lesen auf Jesus hin. Was ist über unseren Herrn Jesus gesagt? Der Kirchenvater Augustin hat gesagt, das Alte Testament kommt vielen vor wie geschmackloses Wasser. Aber wer im Alten Testament Christum sucht, der wird den köstlichen Wein finden, von dem er nie genug bekommen kann. Und unser schwäbischer Landsmann und geistlicher Vater, der Liederdichter Philipp Friedrich Hiller, hat gesagt, man darf im unvergleichlichen Buch der Bibel nicht Nebensachen suchen, sondern nur Jesus. Nicht Nebensachen suchen, Jesus. Einer meiner Söhne hat neben der Liebe zur Gemeinde Jesu auch die Liebe zum Fußballspielen. Leider nicht zu Schalke, ich hätte Ihnen das so gern gesagt in der Trauer dieser Tage. Aber er hat sich gleich aufs richtige Pferd gesetzt und ist begeistert von Bayern München schon seit langen Jahren. Und hat eine besondere Liebe entwickelt zu Sepp Maier. Wenn Sie nicht wissen, fragen Sie junge Leute, wer das ist. Und er hat die Zeitung am Montag eigentlich nur drauf durchgelesen, was steht über Sepp Maier drin und die Illustrierten, und hat die Bilder von Sepp Maier ausgeschnitten und gesammelt und fast auswendig gelernt, was über Sepp Maier gesagt war. Wenn das schon bei einem schwachen Menschen so ist, dass das ganze Interesse wie komprimiert ist auf einen, dann sollten wir, die wir die Bibel lieb haben, uns vom auferstandenen Jesus sagen lassen, ich möchte jetzt nur hören, was über meinen Geliebten, über Jesus gesagt ist, über den, auf den ich stolz bin. Was in Psalmen, was ist in Mose, was bei den Propheten über Jesus gesagt, meinen Herrn.
Und er öffnete ihnen die Schrift, da sie verstanden, es ist alles erfüllt, was von ihm gesagt war, in dem alle Gottesverheißungen Ja und Amen sind. Dann werden wir all das, was geschichtlich und über Geografie und so weiter in der Bibel gesagt ist, in die richtige Relation bekommen. Da brauchen wir gar nicht mehr so viel diskutieren. Die Bibel will in erster Linie uns sagen, wer Jesus ist. Lassen Sie mich schließen mit zwei Versen von Philipp Friedrich Hiller, dem großen Ausleger der Bibel. Jesus ist der Kern der Schrift, weil in ihm zusammentrifft, was im Alt- und Neuen Bund je in Gottes Buche stund, weil in ihm zusammentrifft, in Jesus. Jesus, schreibe dich allein durch dein Wort dem Herzen ein, bis wir dich von Angesicht schauen ohne Schrift im Licht